Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Nana Brink, schön, dass Sie uns zuhören. Ich freue mich sehr, in der nächsten Stunde ist nämlich Friederike Sittler bei mir zu Gast. Sie leitet die Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier beim Deutschlandfunk. Frau Sittler, was ist denn ganz besonders wichtig heute für Sie?
Diese ganzen Meldungen, die wir bekommen, tatsächlich in den Griff zu bekommen, auch gedanklich. Also was heißt das eigentlich volkswirtschaftlich, was wir da jetzt momentan an Zahlenpaketen und an Forderungen bewegen? Und was heißt es so für den gesellschaftlichen Umgang miteinander? Welche Verteilungskämpfe finden statt? Welche Solidarität? Das sind so große Themen, dass ich selber auch immer damit beschäftigt bin, das gedanklich zu sortieren. Das können wir ja dann gemeinsam versuchen.
Und auch Volker Fintheimer aus unserem Hauptstadtstudio ist uns zugeschaltet. Wir wollen nämlich über das reden, was Hubertus Heil ins Spiel gebracht hat. Er will nämlich, dass man diejenigen, die jetzt besonders viel leisten in der Krise und ziemlich wenig verdienen, besser finanziell unterstützen. Hören wir mal, was er dazu sagt.
Vor allen Dingen bin ich stolz auf die Menschen in unserem Land, die sich jetzt wirklich einsetzen und diejenigen, die trotz gesundheitlicher Gefährdung jeden Tag zur Arbeit gehen, um beispielsweise an der Supermarktkasse mitzuhelfen. Also das ist schon eine Gesellschaft, die zusammenhält. War richtig, dass wir eine solide Haushaltspolitik gemacht haben, dass wir den Schuldenstand der öffentlichen Hand in guten Zeiten gesenkt haben. Und deshalb haben wir jetzt Rücklagen, Rettungsschirme zu spannen, soziale Sicherheit zu gewährleisten. Das war schon sehr, sehr vernünftig.
Und immer wieder erleben wir ja, dass die Menschen auf ihrem Balkon Beifall klatschen für Ärzte und Pflegepersonal. Und ich erlebe zum Beispiel auch im Supermarkt, dass an der Kasse schon mal ein herzliches Dankeschön gesagt wird an die Kassierin. Aber das zum Beispiel, das geht Jana Langner, einer Krankenschwester, manchmal nicht weit genug.
Es mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen unverschämt wirken, jetzt in der Situation auch noch nach Geld zu schreien. Aber wir sind vom Grundstück her ja schon schlecht bezahlt. Jetzt wird von uns wirklich unheimlich viel abverlangt. Auch, dass wir unheimlich flexibel sind, was natürlich in der privaten Umfeld natürlich auch Auswirkungen hat. Es reicht halt einfach nicht nur zu klatschen.
Volker Fintheimer aus unserem Hauptstadtstudio, können Sie uns noch mal kurz zusammenfassen, was meint Hubertus Heil mit besserer finanzieller Ausstattung?
Ja, wir sehen ja an dem Beispiel nur zu gut, dass es heute im Bundestag erst einmal nur darum geht, die Geschädigten der Krise aufzufangen mit Kurzarbeitergeld, mit den Hilfen für die Solo-Selbstständigen. Also alle die, die im Moment rausfallen. Und da wird eben noch nicht über die jetzt, wie es so schön heißt, Heldinnen und Helden des Alltags gesprochen. Also die, die jetzt im Krankenhaus, an der Supermarktkasse und anderswo ihren Dienst verrichten. Und die, so Hubertus Heil, hätten eben nicht nur warme Worte, sondern, und da kommt gleich die erste Einschränkung, langfristig auch mehr Geld verdient. Das ist eine Debatte, die in diesen Tagen angestoßen wird. Aber der Minister muss natürlich da auch gleich eine Einschränkung machen, denn das sind ja tarifpolitische Fragen. Das kann man nicht staatlich verordnen. Und da gab es seit gestern auch schon eine Diskussion, dass der Handelsverband zumindest sagt, dass wenn die jetzt über ihre Unternehmen höhere Zuschüsse bekommen, extra Boni bekommen sollen, dass die dann steuerfrei gestellt werden sollten. Und da hat auch der Finanzminister Olaf Scholz schon angekündigt, dass man zumindest das innerhalb kürzester Frist über die Finanzämter bewerkstelligen könnte, dass dann solche Boni von den Geschäften steuerfrei gestellt werden. Ich glaube, das ist die momentane kurzfristige Lösung. Alles andere sind nachher tarifpolitische Fragen. Ich bin mir aber sicher, dass wenn der Handel zukünftig neue Kräfte braucht, weil es auch da einen steigenden Bedarf gibt, dass das auch nur funktionieren wird, wenn man den Menschen mehr bezahlt.
Friederike Sittler, wie zuversichtlich sind Sie, dass da Bewegung reinkommt? Also nach dem Motto, nicht nur klatschen auf Balkonen?
Also ich sehe die Möglichkeiten für den Handel weitaus größer als im Bereich der Pflege oder auch der Handwerksunternehmen. Ich würde nämlich auch gerne andere Heldinnen und Helden des Alltags noch ins Spiel bringen. Meine Paketbotin, den Briefträger, die Handwerker, die gerade einen Fahrstuhl reparieren, die Heizung reparieren, die Waschmaschine reparieren, die auch sich ja konfrontieren müssen mit Menschen und die gefährdet sind. So, in den Bereichen, wo frei verhandelt wird tariflich, wird es viel schwerer sein als nochmal im Handel. Die haben ohnehin schon, ich erinnere mich an eine Zeitungsanzeige von einem großen Discounter vor sicherlich mehr als 6 Monaten. Da boten die schon für ungelernte Kräfte 12,50 Euro. Das ist im Verhältnis zu anderen Berufsgruppen sehr, sehr viel. Wenn wir zum Beispiel gucken im Bereich der Haushaltshilfe, Familienpflege, da ist es schon schwer, in Verhandlungen mit Krankenkassen dann hohe Stundenlöhne durchzusetzen. Da muss man auch wirklich gut gucken, dass es hinterher alles sehr verteilt ist. Da mache ich mir durchaus Sorgen darum. Das ist immer wohlfeil zu sagen, das muss jetzt alles höher bezahlt werden. Es muss hinterher auch durchfinanziert sein und es muss dann auch von uns allen getragen werden. Wir bezahlen zahlen es mit. Das will ich gerne tun, sage ich persönlich. Aber wir müssen uns alle darüber bewusst sein, dass wir das tun müssen.
Vielleicht müssen wir auch breiter in der Fläche denken. Es gibt ja viele Vorschläge auch, die kursieren. Also wir haben natürlich jetzt die Vorschläge, die Heil gemacht hat. Wir haben aber auch andere Vorschläge, zum Beispiel in Internetpetitionen. Zum Beispiel die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, und zwar für 6 Monate begrenzt. Da haben schon hunderttausende Leute unterschrieben. Wäre das auch eine Möglichkeit?
Das Grundeinkommen ist jetzt schon seit vielen Jahren immer wieder gefordert worden. Und ehrlich gesagt, obwohl ich mich als Journalistin damit beschäftige, habe ich es nie vermocht, es durchzurechnen. Und ich staune jetzt, das wird dem Kollegen Fintermeier wahrscheinlich auch so gehen, was jetzt die Bundesregierung gerade schon an Geldern locker macht. Und ich kann diese Zahlen gar nicht mehr wirklich einordnen, was das für uns alle bedeutet. Ich hoffe, dass da im Hintergrund sehr viele Menschen sehr gut rechnen, ob das finanzierbar ist. Ich weiß natürlich, der Bereich der Solo-Selbstständigen, die sind jetzt auf Hilfen angewiesen. Insofern wäre ich jetzt als Mensch sofort dafür, als Journalistin frage ich immer dann auch nochmal nach, wie finanzieren wir das hinterher, wie klappt das alles, wie kann man das auch regeln, kriegen wir das umgesetzt, aber vielleicht wissen da andere mehr dazu.
Volker Finter, aber die Frage reichen wir weiter. Ja, genau.
Was das Grundeinkommen eingeht, wird man vielleicht auch eher mal in die USA oder vielleicht nach Neuseeland schauen müssen, denn da wird ja offensiv über ein Helikoptergeld nachgedacht, also dass jeder Bürger 1.500 Dollar oder in den USA ist die Summe etwas geringer bekommen soll, um in der Situation aufgefangen werden zu können. Das wäre nämlich dann eine Leistung der Europäischen Zentralbank und nicht des Bundeshaushaltes. Der Bundeshaushalt ist ja über die Neuverschuldungsregeln, die heute freigegeben werden, erst einmal in einer Dimension angekommen, die wir uns vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen überhaupt nicht vorstellen konnten. Und auch wenn gesagt wird, all das soll dann spätestens ab 2023 zurückgezahlt werden, das hängt maßgeblich davon ab, wie lange hält die Krise an, wann trifft die Wirtschaft wieder, kann sie wieder Fuß fassen und wann kommt dann der erhoffte Aufschwung, auf den jetzt tatsächlich notwendigerweise alle setzen müssen, weil sonst geht die ganze Rechnung am Ende tatsächlich nur schwerlich auf.
Auf das ganze Thema Bundestag, den Komplex, da kommen wir noch mal extra drauf zu sprechen. Friederike Sittler, Sie haben es ja gesagt, wir kriegen diese Zahlen ja gar nicht irgendwie zu fassen, auch nicht wirklich irgendwie durchgerechnet. Was ich nur interessant finde, ist, dass bei diesen Forderungen auch von der Krankenschwester, die wir gehört haben, von vielen anderen, dass die Resonanz, die gesellschaftliche, doch ziemlich groß ist. Wie schätzen Sie dann ein, dass man bereit auch ist, ja, Opfer zu bringen, sage ich jetzt mal so ganz platt.
Ja, es ist jetzt noch nicht die Stunde, um das zu konkretisieren, aber man wird dann irgendwann die Wahrheit benennen müssen, nämlich da, wo man es dann auch wegnehmen muss. Also ja, Neuverschuldung, darüber wird vieles finanziert. Trotzdem, was bedeutet das für künftige Infrastrukturmaßnahmen in dieser Gesellschaft? Es ist ja immer so, dass auch, es wird ja öfter mal höheres Hartz IV gefördert. Da muss man wieder auf das Lohnabstandsgebot gucken, dann muss man wieder sehen, wie kann man das alles finanzieren. Ich bin grundsätzlich auch jemand, der sagt, es muss ein höheres Hartz IV gezahlt werden, weil es zu niedrig ist. Aber man muss dann gucken, wo nimmt man es letztlich weg. Grundsätzlich finde ich aber in der momentanen Situation, die Bundesregierung vermittelt eine große Stabilität. Und das ist in dieser Krisensituation, in der so viele Unsicherheiten vorhanden sind, finde ich, ein großer Wert. Ich erinnere mich an die Finanzkrise damals, als es so einen Moment gab, wo alle Leute dachten, sie müssen jetzt zum Geldautomaten rennen und abheben. Ich habe auch gezuckt. Und die Kanzlerin sagte immer, tun Sie es nicht. Und tatsächlich hat es die Regierung auch damals schon geschafft, dass die Leute nicht panisch reagiert haben. Und wenn das diesmal auch wieder gelingt, dann sind wir wirklich sehr, sehr gut in dieser Krise.
Dem würde ich auch zustimmen würden. Ich denke, das, was heute passiert, ist ein erster tatsächlich weitgehend gelungener Aufschlag, dem sicherlich noch weitere Schritte folgen werden. Und das alles ist möglich, weil die Kassen, denken wir an die Rücklagen der Rentenversicherung oder bei den Krankenkassen, im Moment noch recht gut gefüllt sind. Deswegen fällt vieles auch relativ leicht.
Wahrscheinlich hat sie diese Nachricht auch schon erreicht. Manchmal poppen die ja ganz schnell hoch am Handy. Prinz Charles ist auch am Coronavirus erkrankt, könnte man ja sagen. Und das soll gar nicht zynisch klingen, es ist wirklich ein demokratischer Virus. Die Zahlen habe ich nochmal für Sie vom Robert-Koch-Institut. Heute um 10 Uhr sind sie bekannt geworden. Nachdem gibt es über 31.500 Infizierte in Deutschland, 4.000 Erkrankungen und 149 Tote haben wir zu beklagen. Das vielleicht auch macht einem nochmal so die Dramatik klar, die uns dann zu dem Thema führt, was heute im Bundestag verhandelt wird und das wir besprechen wollen mit Friederike Sittler, Theologin, Abteilungsleiterin, Hintergrund Kultur und Politik bei uns im Deutschlandfunk und natürlich mit meinem Kollegen Volker Fintauer aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Fintauer, dröseln Sie uns doch bitte mal dieses ganze Bündel an Gesetzen auf. Das ist ja wirklich sehr schwer in den Einzelheiten zu fassen.
Also wenn ich das jetzt im Detail machen würde, dann sprengen wir diese heutige Sendung. Auch das kann jetzt tatsächlich nur eine Kurzfassung sein. Denn was die Bundesregierung da innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt hat, das ist ein gewaltiges Paket. Fangen wir mal allein mit dem Haushalt an. Der hat oder hätte unter normalen Umständen 362 Milliarden Euro. Jetzt kommt eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro dazu. Also eine Steigerung um 43% im Bundeshaushalt. Dafür muss die Schuldengrenze gesprengt werden, die das eigentlich verboten hätte. Und das soll heute Nachmittag in der Abstimmung geschehen. Und all das geschieht natürlich, um die Wirtschaft stützen zu können. 600 Milliarden in einem Sonderfonds, der da aufgelegt wird, um Insolvenzen zu vermeiden, um Klein- und Selbstständige zu helfen. Beispielsweise können Betriebe mit 5 Beschäftigten ab kommender Woche 9.000 Euro einmalig bekommen, damit sie über die Runden kommen. Betriebe über 10 Beschäftigte 15.000 Euro. Dann gibt es einen Insolvenzschutz. Die 3-Wochen-Frist, bis der man seine Insolvenz erklären muss, wird aufgehoben bis Ende September. Familien werden unterstützt mit dem besseren Zugang zum Kinderzuschlag. All die, die jetzt in Kurzarbeit gehen müssen, und das sind über 2 Millionen, die erhalten relativ schnell rückwirkend zum 1. März Kurzarbeitergeld. Die Mieter werden davor geschützt, dass sie nicht ihre Wohnung verlassen müssen, wenn sie jetzt in den kommenden Monaten mal ihre Miete nicht zahlen können, weil das Geld nicht fließt. Die Krankenhäuser werden erheblich unterstützt, weil die Intensivbetten verdoppelt werden sollen. Für jedes Intensivbett bekommen Sie 50.000 Euro, damit das schnell geht, und für jeden Bett, das Sie frei halten, täglich eine Pauschale von 560 Euro. Und in der Justiz kommen noch Fragen dazu, dass beispielsweise Strafprozesse verschoben werden sollen. Und der Bund bekommt beim Infektionsschutzgesetz auch mehr Kompetenz, damit in Krisenzeiten schnell gehandelt werden kann. Das jetzt alles tatsächlich in Kurzfassung.
Ja, und vor allen Dingen das alles auch in einem Eilverfahren durch den Bundestag am Freitag, dann den Bundesrat, Friederike Sittler. Eilverfahren, ist da überhaupt genug Zeit, über solche Entscheidungen nachzudenken, dieses Ausmaßes? Oder ist das einfach eine falsche Frage?
Es gibt keine falschen Fragen, muss ich jetzt sagen, aber es ist natürlich, ich stehe ja da als langjährige politische Beobachterin auch da und staune, wie schnell das alles geht. Aber ich meine, wir merken, wie in einer Krise ja auch Kräfte frei werden. Wir merken es hier im Rundfunk auch, wie schnell wir uns eingestellt haben, um sendefähig zu bleiben. Die Regierung und der Bundestag haben sich entschieden, eben auch handlungsfähig zu bleiben und dieses wahnsinnige Hilfspaket verabschiedet. Und als ich gerade Herrn Findhammer zuhörte, habe ich gedacht, wow, in welch privilegierten Land leben wir, dass wir tatsächlich haushalterisch so gut aufgestellt sind, dass wir die Kreditwürdigkeit haben, uns so neu zu verschulden und dass wir all diese Möglichkeiten haben. Die Krise ist schlimm, sie fühlt sich auch in Deutschland schlimm an, sie löst Ängste aus, ja, aber wenn wir auf andere Regionen gucken und wir gucken zum Beispiel viel zu wenig jetzt in die Flüchtlingslager in Griechenland, dann wieder an der türkischen Grenze, da sind ganz andere Dimensionen von Problemen. Wir haben hier die Möglichkeiten, sehr schnell zu handeln, und ja, dass das alles jetzt nicht ewig diskutiert ist, wie man es normalerweise macht und was auch einer Demokratie würdig ist, das ist jetzt die Ausnahmesituation. Danach bitte wieder demokratische, auch durchaus etwas längere Verfahren.
Und Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut hat ja heute auch noch mal betont, wir stehen tatsächlich erst am Anfang dieser ganzen Entwicklung der pandemischen Verbreitung in Deutschland. Insofern ist es gut, dass die Bundesregierung früh reagiert, und die Debatte im Bundestag heute Morgen, die ich ja verfolgt habe, die ging gerade mal 1,5 Stunden. Da war dann schon zu spüren, alle Fraktionen stellen sich im Prinzip hinter die Maßnahmen der Bundesregierung. Aber in Einzelfragen gibt es natürlich noch Kritik, beispielsweise was die Grenzschließungen und anderes mehr angeht oder die Ausrüstung mit Schutzvorkehrungen für die Ärzte und die Pfleger in den medizinischen Bereichen. Aber das wird im Moment alles zurückgestellt, weil es erst einmal darum geht, das Paket zu verabschieden und auf die Beine zu stellen, damit die Menschen, die beispielsweise ab kommender Woche auf Löhne und Gehälter angewiesen sind, da nicht im Regen stehen.
Also alle Parteien haben ja auch an einem Strang gezogen. Das ist ja auch etwas, was so wahrscheinlich wirklich einzigartig war. Ganz kurz noch mal eine Einschätzung. Wie haben Sie das verfolgt? Wie war die Stimmung im Bundestag? Ist ja auch komplett anders als sonst. Logisch.
Ja, es war, also die Szenerie war wirklich unglaublich, wenn man das beobachtet hat. Da waren immer 2 Stühle frei, und also zwischen den Abgeordneten, damit man nicht in Kontakt kam. Es gab einen Aufreger. Britta Hasselmann hat sich dann wirklich mal deutlich beschwert von den Grünen, weil dann nach der Rede von Alexander Gauland mehrere AfD-Abgeordnete zusammenstanden. Aber ansonsten hielten alle Abgeordnete große Distanz. Auch der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble saß ganz alleine am Präsidium. Sonst sitzen ja immer die Protokollanten links und rechts neben ihm. Auch das war heute nicht der Fall. Also Distanzen wurden groß gehalten und auch bei der Abstimmung heute Nachmittag soll es so organisiert werden, dass sich die Abgeordneten nach Möglichkeit nicht wirklich begegnen.
Ganz kurze Frage noch nach der Kanzlermehrheit. 355 Abgeordnete braucht man. Wie soll das funktionieren? Frage ich Sie beide. Erstmal Sie, Herr Fintermann.
Also zumindest sollen genügend Abgeordnete im Parlament sein, um diese Kanzlermehrheit zu organisieren. Es soll dann aber auch beschlossen werden, dass der Bundestag künftig in dieser Krisensituation nur noch mit einem Viertel der Abgeordneten auch wird Entscheidungen treffen können, weil man auch hier davon ausgehen muss, dass sich noch mehr Parlamentarier infizieren und dass dann die gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitszahl von mindestens der Hälfte der Abgeordneten nicht mehr garantiert werden könnte. Deshalb bedarf es auch da weiterer Einschränkungen.
Da müssen wir aber schon genau drauf gucken, oder?
Ja, sicher. Ich meine, man kann in Krisen- und Ausnahmesituationen so etwas machen. Und ich glaube, da sind auch alle guten Willens, es zu tun und auch in demokratischer Grundhaltung. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Krise überwunden haben, sehr genau gucken müssen, wo ist es vielleicht auch von Vorteil, sehr pragmatisch in der Demokratie zu handeln. Wo müssen wir aber auch wieder zum Diskurs zurück? Und ich nehme an, Herr Fintermann, Ihre Arbeit hat sich auch komplett verändert. Normalerweise hat man ja doch viele Gesprächsrunden, wo man auch mal im Hintergrund etwas erfährt, um Dinge bewerten zu können und, und. Das fällt ja jetzt alles weg, ja. Es ist alles pragmatisch, kurz und es muss noch genügend Kontrollgremien geben. Und gut, da sind wir natürlich auch in den Medien dafür da, dass wir das machen, dass wir das kontrollieren.
Und da kann ich sagen, es lebe nur das Telefon. Da kann man ja tatsächlich noch viele Informationen besorgen. Was aber sonst tatsächlich schwieriger geworden ist, auch hier in der Bundespressekonferenz gilt ein großes Abstandsgebot. Es dürfen nur noch wenige Teilnehmer unten in den Saal. Das macht es schon alles schwieriger.
Wir wollen jetzt sprechen über das Abiturwirrwarr. Also mir sind viele Schüler begegnet, auch Kameraden und sozusagen Freunde meiner Tochter, die jetzt völlig ratlos sind, nicht nur in Berlin, sondern auch vielerorts, weil sie überhaupt gar nicht wissen. Wir haben uns vorbereitet, findet das jetzt nun statt. Schule ist ja bekanntermaßen Ländersache, das ist in unserem föderalen Staat so. Aber in Sachen Abitur herrscht ja ziemliche Verwirrung. Ich drösel's mal auf. In Hessen haben schon die ersten Prüfungen stattgefunden, zum Teil auch mit Mundschutz. Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, die wollen überhaupt das im Mai erst machen, also es verschieben. Schleswig-Holstein will es ganz absagen, Nordrhein-Westfalen bis Freitag entscheiden. Also ein ziemlicher Wirrwarr. Friederike Sittler, keine einfache Situation. Muss man nochmal das Thema Föderalismus da in Frage stellen?
Nein, würde ich nicht an der Stelle machen. Also wir müssen jetzt einfach durch eine Zeit der Unsicherheit hindurchkommen. Und insofern würde ich an der Stelle nicht die Föderalismusfrage stellen. Die würde ich dann vielleicht mal grundsätzlicher, kann man noch mal Dinge diskutieren, später mal, aber nicht an der Stelle. Ich meine, die Kinder, Jugendlichen, muss ich ja dann sagen, die jetzt Prüfungsangst haben, die werden sich freuen, wenn sie kein Abi schreiben müssen. Und diejenigen, die dachten, sie können noch mal was reißen mit den Abi-Klausuren, haben dann vielleicht ein Problem. Es wird auch, finde ich, problematisch, weil die gar nicht so den Abschluss finden. Also das war aber im Zweifelsfall jetzt so aus. Und das finde ich natürlich traurig. Für mich war das damals schon auch ein Einschnitt. Ich nehme an, bei Ihnen auch, als Sie Abi gemacht haben. Und dann ja, wurde gefeiert. Die großen Abi-Bälle, die es heute gibt, gab es bei mir damals noch nicht. Aber das ist ja
schon ein bisschen gemein, nicht? Hätte ich auch gerne gehabt.
Nee, ich nicht. Ich bräuchte kein Kleid. Aber das ist ganz persönlich. Aber wirklich dieser Einschnitt, das ist ja wirklich ein Abschluss einer langen Lebensphase. Und dieser Aufbruch, sich das dann auch trennen von den Mitschülerinnen und Mitschülern. Und dann immer noch mal, also ich treffe mich ja dann auch immer mit meinen früheren Mitschülerinnen noch mal zum Abi-Treffen. Ja, so, das werden die vielleicht dann auch machen. Also das ist schon, das ist ein Jahr, das einen großen Einschnitt für viele Menschen bedeutet und damit leider auch für unsere jungen Menschen, wenn es denn so kommt, dass sie jetzt kein Abi schreiben. Und feiern wird dann sowieso ja in der Form nicht möglich sein.
Was mir bei dieser ganzen Diskussion auch noch aufgefallen ist, ist ja auch so das Thema Ungerechtigkeit. Also es gab viele Länder oder einige Länder, die gesagt haben, na ja, dann nehmen wir einfach die Noten, die in diesem Jahr generiert worden sind und rechnen die hoch zu einer Abiturnoten. Die anderen sagen, nee, das geht überhaupt gar nicht, das ist irgendwie ungerecht. Wie geht man denn damit um? Ich finde das schwierig.
Ja, also ich bin jetzt keine Schulpolitikerin, die da sagen kann, so müsste man es jetzt tun. Aber ich meine, es hat auch schon auch in Deutschland zu Kriegszeiten natürlich ein Notabitur gegeben. Und es gibt immer wieder Generationen in aller Welt von jungen Menschen, die mit ganz merkwürdigen Schulabschlüssen dann umgehen müssen. Das einfach dann auch charakterisiert, dass wir in so einer Phase leben. Wir kennen das ja alle nicht seit dem Zweiten Weltkrieg hierzulande, dass wir in solcher Krisensituation sind. Und diese hier haben wir ja nicht kommen sehen. Die ist ja so merkwürdig, ja, mit diesem irgendwie unsichtbaren Feind, der da uns umgibt und der alles komplett aus den Angeln hebt. Was haben wir alles überlegt, was es für Krisen geben könnte? Aber eine solche, die haben wir doch nicht kommen sehen.
Mhm. Deshalb kann man da auch vielleicht ein bisschen flexibler, wobei ich ja finde, dass viele Schüler eigentlich auch ganz flexibel reagieren. Das muss man ja auch sagen, sich viel Mühe geben, auch trotzdem den Stoff irgendwie noch zu bewältigen. Mit den Ungerechtigkeiten ist vielleicht eine Sache, Sie haben gesagt, dass man nicht zum Abschluss kommt, ist die andere Sache. Was mich aber schon beschäftigt ist, dass eine Kultusministerkonferenz, also warum gibt es die? Die gibt es darum, um sich auch zu koordinieren in diesem Föderalismus. Die könnten, finde ich, auch schon mal auf Krisenmodus schalten. Heute gibt es eine große Schalte der Kultusminister und ja, man erwartet doch eigentlich schon, dass da wenigstens eine Empfehlung rausgeht oder ich will ja noch nicht mal sagen, ein gemeinsames Handeln, aber in anderen Bereichen hat es ja auch geklappt.
Da will ich Ihnen jetzt überhaupt nicht widersprechen, aber vielleicht schaffen auch nicht alle dieses Sprinttempo, was jetzt die Bundesregierung und der Bundestag vorgelegt haben mit dem Milliardenrettungspaket, das aufgelegt worden ist. Also ich weiß, da ist jetzt auch viel Druck für die jungen Menschen und ihre Eltern im Kessel, dass sie einfach wissen wollen, wo es lang geht, aber gucken wir doch mal, wir haben vorhin schon festgestellt, wir reiben uns doch seit Tagen die Augen und wir haben, als wir vor Wochen angefangen haben, irgendwie über Corona-Taskforce nachzudenken, das konnten wir uns alle nicht ausmalen. Mhm. Und dass man tatsächlich die Abi-Prüfung jetzt vielleicht nicht nur verschieben kann, sondern ausfallen lassen muss, das habe ich vor 3 Tagen auch noch nicht für möglich gehalten. Also ein bisschen Menschlichkeit vielleicht auch mit denen, die jetzt unter Hochdruck arbeiten. Die zu Hause sitzen und nicht so viel zu tun haben, warten natürlich. Und es gibt wirklich viele Leistungsträger in dieser Gesellschaft, die müssen jetzt richtig rödeln. Trotzdem, Ihre Kritik ist natürlich berechtigt. Also, liebe Kultusministerinnen und Minister, jetzt ist die Zeit zum Handeln, um Ruhe da auch reinzubringen.
Ja, bei der Schalte wenigstens mal eine Empfehlung rauszugeben nach dem Motto, ihr seid nicht alleine. Das hat ja sonst so gut geklappt. Und wir haben ja schon gesagt, wir wollen ja nicht zu Fans der Regierung werden.
Nein,
das ist auch eine Sache, die sollte man vielleicht an dieser Stelle auch noch mal betonen. Frau Sittler, als gläubiger Mensch hat man es in diesen Tagen, so möchte man ja meinen, vielleicht leichter eigentlich, weil der Glauben einem ja Halt gibt. Aber viele Gläubige, zumindest erfahre ich das so, die sind auch sehr bedrückt, weil die Gotteshäuser geschlossen sind, also zumindest für Messen. Fehlt jetzt so eine tröstende Gemeinschaft?
In jeder Krise würden gläubige Menschen genau das tun, Gottesdienste feiern, in die Moschee gehen, in die Kirche gehen, in die Synagoge gehen und beten gemeinsam. Also in der biblischen Tradition heißt es ja, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und es war immer schon möglich für Kranke, für alte Menschen, dass sie via Radio oder Fernsehen an Gottesdiensten teilgenommen haben, aber da war dann immer eine Gemeinde vor Ort und konnte der Mensch, der dann via Medien teilgenommen hat, immer das Gefühl haben, von auch Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und genau diese Gemeinschaft entfällt ja. Und der Gottesdienst ist ja nicht dazu da, nur eine Pflicht zu erfüllen und zu sagen, das muss ich jetzt machen, damit ich Punkte beim lieben Gott habe, sondern es ist ja auch dieses, in einer Gemeinschaft geborgen zu sein, gemeinsam Trauer zu tragen, auch Wut vor Gott zu tragen. Es gibt in der Psalmenliteratur, in dem Alten Testament, ja, den Beter, der auch wütend ist gegenüber Gott, der seine Trauer formuliert, der sagt, wie kannst du das eigentlich alles zulassen? Jesus am Kreuz, wir sind ja dann jetzt auch in der Passionszeit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also mit Gott darf der Betende auch streiten in der christlichen Tradition. Und ja, dieses aber das gemeinsam nicht mehr, auch diese Heilung zu erfahren in dieser Gemeinschaft, gemeinsam zu beten, zu singen, auch der rituelle Vollzug, also in der katholischen Kirche noch ganz stark mit Aufstehen, Niederknien, wie sich hinsetzen, in der evangelischen Kirche etwas weniger, aber auch in der Moschee für die Muslime. Viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die haben ja auch Halt in ihrem Glauben gefunden. Also das heißt, da ist der Islam ganz wichtig. Der ist ja für uns oft dann so die Folie für schlechte Geschichten. Aber zu sagen, nein, das ist natürlich auch ein normal gelebter Glaube, kann großen Halt geben. Und wir haben das einfach jetzt so hingenommen. Es gibt keine Gottesdienste mehr.
Ich wollte gerade sagen, wir haben es einfach hingenommen. Mich hat es ehrlich gesagt wirklich gewundert, weil ich dachte, das ist so nach Krankenhäusern so das, was man eigentlich, und Wasserwerken, was man, und Elektrizitätswerken, was man eigentlich auflässt. Wenn man sich natürlich die Abstandsregel vor Augen führt, weiß man natürlich, dass es so nicht funktioniert.
Ja? Jeder vernünftig tickende Mensch weiß, das geht jetzt einfach nicht, aber dieser Halt im Glauben fehlt. Also nach Kriegssituationen oder auch während Kriegen ist es ja immer so, dass gläubige Menschen sich trotzdem noch zum Gebet versammeln und nach dem Zweiten Weltkrieg auch in teilweise zerstörten Kirchen wieder angefangen haben, Gottesdienste zu feiern und all das entfällt. Es entfällt ja auch die persönliche Seelsorge, auch die Krankenhaus-, die Altenheim-Seelsorgerinnen, Seelsorger sind ja auch eingeschränkt in ihrem Tun und das Digitale ist ja hübsch, aber das kann nicht alles ersetzen. Und übrigens kommt für mich da noch eine Komponente rein, über die ich finde, sollten wir reden. Wir setzen jetzt alles aufs Digitale, Aber arme Menschen haben vielleicht gar nicht die digitalen Zugänge, die Hardware, die Software und die WLAN-Anschlüsse oder die Flatrate fürs Telefonieren und, und. Also schließt man auch da, wenn man immer aufs Digitale verweist, möglicherweise Menschen aus. Öffentlich-rechtlich bietet immer noch Gottesdienstübertragung. Insofern, das ist dann schon eingepreist. Also da muss man nicht nochmal extra was einwenden. Aber all das muss man auch im Hinterkopf haben, wenn man so sagt, ja, die digitale Gesellschaft. Nee, es gibt auch eine analoge Gesellschaft und die ist wichtig.
Ich wollte gerade sagen, und das ist manchmal, sind manchmal gar nicht so wenige. Also ich denke da jetzt mal ganz spontan an meine Mutter, die schon etwas älter ist, über 80. Und ich habe ihr versucht, einen Online-Stream einzurichten. Ja, also sie wollte diesen Gottesdienst, der gestreamt worden ist, online verfolgen. Das haben wir dann irgendwie hingekriegt. Aber sie hat dann ganz ehrlich gesagt, das kann ich nicht. Das ist nichts für mich.
Also ist dann vielleicht auch eher die Form des persönlichen Gebetes und des eben auch vielleicht religiöse Lieder zu hören. Es gibt ja auch eben sehr viel schöne klassische Musik, die sehr auch in der Passionszeit und dann in der Osterzeit komponiert worden ist und die man sich anhören kann. Aber es fehlt eben tatsächlich auch dieser Trost, dieser Zuspruch. Und wenn wir da noch aufs Thema Beerdigungen kommen, ich finde das ganz, ganz richtig, dramatisch. Ja. Also ich bin persönlich auch, ich sollte zu einer Beisetzung in einem Friedwald dazukommen. Da waren ohnehin nur 15 Personen vorgesehen und ich wurde dann ausgeladen, weil die Gemeinde dort in Westfalen gesagt hat, nein, wir lassen nur die engsten Familienangehörigen zu. Ich habe gestern vorgefunden, die Traueranzeige, das ist die Mutter einer Mitschülerin, die gestorben ist. Normalerweise hätte ich da Anteil genommen, weil ich die noch aus meiner Kinderzeit kenne. Ja, es findet im engsten Familienkreis statt. Viele sagen ja heute ohnehin schon Beerdigungen im engsten Familienkreis, aber das ist wirklich, finde ich, nicht sinnvoll, weil es ist auch wichtig für Freunde, für Kolleginnen, Abschied zu nehmen und auch nochmal Revue passieren zu lassen. Auch der von vielen verpönte anschließend Leichenschmaus, ich finde den wichtig, dass man sich auch nochmal, auch mitunter fröhlich erinnert an einen Verstorbenen. All das entfällt. Teilweise heißt es jetzt, die Urnen werden quasi gelagert und werden dann später beigesetzt. Auch das finde ich dramatisch. Und wenn Menschen gar keine Familie mehr haben, ich kenne das im Zusammenhang mit der Berliner Tafel, wo ich eng verbandelt bin und ehrenamtlich tätig, da sind teilweise Mitarbeiter der Tafel gestorben und dann hat das Team der Berliner Tafel die Beisetzung organisiert. Das würde nach den jetzigen Regeln nicht funktionieren, weil sie sind ja kein engster Familienkreis. Also dramatisch, wirklich. Da fällt uns was in der Gesellschaft weg. Das wird uns, glaube ich, später auch noch beschäftigen, weil bestimmte Trauerprozesse nicht zum Abschluss geführt werden können.
Etwas, was wir wahrscheinlich in diesem Moment noch überhaupt gar nicht absehen können, sondern erst wenn diese große Welle, wir haben es ja erfahren vom Robert-Koch-Institut, wir sind ja erst am Anfang.
Genau, und also wenn ich nochmal auf die frohen Ereignisse auch im Leben eines religiösen Menschen hinweisen, da also im Judentum die Bar Mitzwa, im Christentum, in der katholischen Kirche die Kommunion feiern, die immer im Frühjahr ja auch stattfinden, nach Ostern, Weißer Sonntag, dann die Konfirmation, also all diese Formen, die Firmung dann auch nochmal in der katholischen Kirche, also das entfällt alles und ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf, die habe ich die Tage, kam sie mir in den Sinn, ich glaube, dass wir am Ende dieses Jahres eine erschöpfte Gesellschaft sein werden, weil wir jetzt sowieso schon in einem ganz merkwürdigen Aggregatzustand leben, nämlich in dem Zustand, dass die einen komplett verlangsamt sind und sich zurückhalten müssen, die anderen komplett überfordert sind, systemrelevant sind, wahnsinnig ackern müssen. Und wenn die Krise hoffentlich irgendwann vorbei ist, dann stürzen alle wieder irgendwie in die Freiheit hinaus und versuchen alles nachzuholen. Alle Veranstaltungen, die jetzt abgesagt worden sind, nachzuholen. Die privaten Feiern, die öffentlichen Feiern, alle Podiumsdiskussionen. Ich glaube, wir werden uns einen Wolf organisieren und irgendwie leisten. Und am Ende des Jahres, wir können ja dann vielleicht nochmal reden, meine These, befinden wir uns in einer erschöpften Gesellschaft.
Eine Frage noch zum Abschluss. Sie sind ja sehr engagiert, auch in der Tafelbewegung hier. Fallen die Armen jetzt einfach hinten weg?
Nee, nicht einfach, aber die meisten Ausgabestellen sind geschlossen. Und was ich weiß von der Berliner Tafel, ein irrsinniger Aufwand gerade, ein Engagement, um die Menschen privat zu beliefern. Die machen das jetzt mit Fahrradkurieren, mit Ehrenamtlichen, mit Transportern. Sogar eine kleine Truppe vom THW ist eingespannt. Ich weiß, die kommen gar nicht hinterher mit allen Hilfsangeboten, E-Mails beantworten, Telefone beantworten. Habt Nachsicht, wenn ihr euch engagieren wollt. Und ey, Tafelteam, ihr macht einen tollen Job, muss man wirklich sagen. Auch das sind die Systemrelevanten, die tollen Menschen, die sich engagieren. Danke.
Vielen Dank, Friederike Sittler, für Ihren Besuch hier bei uns.